Ein rechtsextremer Mann greift eine Synagoge in Halle an. Die Jüdinnen und Juden, die sich darin aufhalten, will er töten. Die Tür der Synagoge hält ihn auf. Der Täter erschießt zwei andere Menschen.
Nach dem Anschlag wird diskutiert, ob es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat. Der Sachverhalt ist allerdings komplizierter.
Welche unterschiedlichen Faktoren haben zur Radikalisierung des Täters beigetragen? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennt ihr vielleicht schon von YouTube. Hier im Podcast geht es um die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und über den heutigen Fall spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
Am 9. Oktober 2019 schießt ein Mann auf eine Synagoge in Halle. In dieser Synagoge feiern gerade 52 Jüdinnen und Juden Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Der Täter will sie töten. In seinem sogenannten Manifest, das der Täter vor dem Anschlag im Internet veröffentlicht hat, schreibt der Täter, er wolle so viele, Zitat, Anti-Weiße wie möglich ermorden. Für ihn gehören dazu Jüdinnen und Juden, auch jüdische Kinder, Muslime, People of Color und KommunistInnen. Mit 4 selbstgebauten Schusswaffen und dutzenden Sprengsätzen will der Täter die Synagoge stürmen. Die Menschen in der Synagoge haben Todesangst. Mehrmals schießt der Täter und versucht, die Synagoge mit den Sprengsätzen zu öffnen, aber die dicke Tür hält ihn auf. Als der Täter merkt, dass er nicht hineinkommen wird, erschießt er wahllos 2 PassantInnen. Nach solchen Attentaten steht dann ja die Frage im Raum, wie es zu so einer Tat kommen konnte. Und immer wieder ist in solchen Fällen dann auch von einem, Zitat, psychisch kranken Einzeltäter die Rede. Lydia, warum greift diese Erklärung in diesem Fall zu kurz?
Ja, der Täter hatte eine psychische Störung, auf die wir gleich noch eingehen. Und er hat die Tat alleine durchgeführt. Mhm. Aber er hat seine Tat live gestreamt. Er inszenierte sie wie ein Videospiel. Und er erklärte auch explizit, er wolle weiße männliche Nachahmungstäter inspirieren. Mhm. So wie er sich auch selbst durch andere Täter inspiriert fühlte. Er machte sich durch seine Tat selbst zum Multiplikator einer rechtsextremen Ideologie. Und diese Ideologie wird unter anderem in Internetforen verbreitet. In solchen Foren war er auch aktiv. Der Täter sah sich selbst als Teil der Rechtsextremen, mit denen er in diesen Foren kommuniziert hatte.
Okay, das heißt, bei der Tat war er alleine, aber er hat sich selbst als Teil dieser Gruppe gesehen.
Ja.
Das ist eine absolut verurteilenswerte Ideologie. Wir sprechen hier im Podcast über die Hintergründe solcher Taten, um eben zu verstehen, welche Faktoren zu dieser Tat geführt haben und wie man gewisse Risikofaktoren erkennen kann und solche Taten dann im Idealfall auch verhindern kann. Deshalb jetzt die Frage, wieso war dieser Täter für diese Art von Ideologie empfänglich?
Wir schauen uns ja immer den Einzelfall an. Und in diesem Fall sieht man, dass er in seiner Biografie Auffälligkeiten hatte, die ihn besonders empfänglich machten für genau diese rechtsextreme Ideologie. Er hat bereits in seiner frühen Biografie große Schwierigkeiten mit anderen Menschen gehabt. Also immer war er ein Einzelgänger und er hat nie geschafft, Freundschaften aufzubauen. Später hat er es auch nicht geschafft, eine Partnerschaft aufzubauen, obwohl er sich explizit eine solche wünschte. Und das hat dann im Laufe der Zeit offenbar auch immer mehr Scham ausgelöst, dass er gar nicht in der Lage war, auch nicht eine Partnerin eben zu finden und mit anderen eine gute Beziehung einzugehen mit anderen Menschen. Und das hat wiederum sehr starke Selbstwertprobleme erzeugt. Mhm. Das sind Besonderheiten, die man bei einigen Menschen findet. Und prinzipiell führen diese Besonderheiten natürlich in den allermeisten Fällen nicht dazu, dass ein Mensch sich einer rechtsextremen Ideologie zuwenden würde. Auch nicht alle Menschen, die sich einer solchen Ideologie zuwenden, haben eine solche Biografie. In seinem konkreten Fall war es aber so, dass diese ganzen Selbstwertdefizite, diese Einsamkeit, das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören und auch das Gefühl, bezogen auf Frauen völlig unattraktiv zu sein und eben nicht in der Lage zu sein, eine Partnerin zu finden, das alles kam zusammen. Und nun fand er eine Ideologie, die sehr erleichternd war für seine Probleme. In dieser Ideologie war nämlich plötzlich andere Menschen die Sündenböcke für alles, für Schwierigkeiten in der Welt, aber eben auch durchaus ein Ausweg für seine Schwierigkeiten. Er konnte sich nämlich hier von seinen schlechten Gefühlen bezogen auf seine Probleme ablenken und diese ganzen schlechten Gefühle projizieren auf diese Personen, die er dann im Rahmen dieser rechtsextremen Ideologie eben als Sündenböcke nutzte. Und die Gefühle, die er hatte, in Wut umzuwandeln und die Wut aber gegen diese Personengruppe zu richten, der er eben ganz viele negative Eigenschaften zusprach. Das heißt, die Ideologie war hier für ihn sehr erleichternd. Die hat einen Ausweg geboten für seinen Umgang mit seinen negativen Gefühlen. Und er konnte sich damit aufwerten, weil in dieser Ideologie sind die anderen Menschen minderwertig. Und so konnte er das auch nutzen, um sein Selbstwertgefühl aufzubauen, indem er sich in seiner Weltsicht dieser Ideologie über diese Menschen stellte.
Das heißt aber, statt sich mit seinen eigenen Problemen auseinanderzusetzen, sucht sich der Täter jetzt für diese Probleme Sündenböcke und findet dann damit, hast du ja gerade schon gesagt, im Internet auch Anschluss. Und nicht nur Anschluss, sondern auch Ziele, auf die er dann seinen Hass projiziert.
Außerdem war er ja sein Leben lang ein Einzelgänger, der nie Anschluss gefunden hat. Und nun fand er Internetforen mit Menschen, die diese rechtsextreme Ideologie eben dann auch verbreitet haben. Und dort fand er für sich so eine Zugehörigkeit. Denn wenn er dort mit denen interagierte, hatte er das Gefühl, da sind andere, die ja ähnlich fühlen und denken wie er, auch wenn diese Personen anonyme Personen im Internet waren, die unter irgendwelchen Nicknames aktiv waren. Aber trotzdem war er das erste Mal vielleicht in seinem Leben, in seinem Erleben dann Teil von einer Gruppe, von anderen Menschen, mit denen er sich verbunden fühlte.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass der Täter eine psychische Störung hatte. Wie hängt jetzt diese Entwicklung mit der Psyche zusammen?
In seinem Fall war die Diagnose eine schwere, komplexe Persönlichkeitsstörung mit schizoiden, paranoiden und selbstunsicheren Anteilen. Also der Gutachter, Professor Dr. Leigraf, hat hier ausgeführt, dass eben schon seit der frühen Jugend dieses Täters aufgefallen ist, dass er eben überhaupt keine vertrauensvollen Beziehungen zu Menschen eingehen konnte und dass er eben dieser ausgesprochene Einzelgänger war, er aber auch mit seinem Verhalten dazu beitrug. Denn er hat sich vor allem mit mechanischen bzw. abstrakten und unpersönlichen Dingen befasst, so wird das im Gutachten geschildert. Und er hat auch durch sein Verhalten eben nicht gerade dazu beigetragen, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Das wurde auch später beschrieben, als er bei der Bundeswehr war, wo er ursprünglich wohl auch hin wollte. Und wo aber auch gesagt wurde, dass er selbst dort immer der Einzelgänger blieb und mit seinem Verhalten halt gar nicht in der Lage war, irgendwie positiv mal in Kontakt zu treten. Das heißt, er ist einsam. Sein Verhalten ist aber auch ein wesentlicher Punkt, warum er einsam bleibt, anstatt aber dann beispielsweise zu überlegen, ob er vielleicht Hilfe sucht, beispielsweise um Möglichkeiten zu finden, sein Verhalten zu verbessern und auch in der Lage zu sein, mit anderen in Kontakt zu treten, zieht er sich halt immer mehr in seine Welt zurück und versucht auch gar nicht, positiver mit anderen zu interagieren. Und so wird auch beschrieben in dem Gutachten, passend dazu, dass er eben nach außen immer sehr distanziert und kühl wirkt, dass er vermieden hat, tiefergehende emotionale Bewegungen zu zeigen, so wird es beschrieben, also dass er entsprechend auch von seinem Verhalten andere dann eher auf Distanz hält und versucht da auch sehr kontrolliert zu wirken und sehr unnahbar zu wirken. Und gleichzeitig wird eben beschrieben, das gehört auch zu dieser Persönlichkeitsstruktur, dass er sehr stark davon ausgeht, andere wollen ihn schädigen und dass er da auch eben andere nicht an sich heranlässt, weil er prinzipiell davon ausgeht, die könnten versuchen, ihn auszuspionieren und zu kontrollieren. Das heißt, er hat auch bestimmte Einstellungen gegenüber anderen Menschen, die auch dazu führen, dass er andere auf Distanz hält. Und dann fühlt er sich eben von vielfältigen Verschwörungsszenarien bedroht, so wird das auch in dem Gutachten geschildert, ohne aber hierbei an einem Wahn zu leiden. Das bedeutet, dass er schon noch hinreichend in der Lage dazu ist, die Realität als solche eben wahrzunehmen.
Das heißt, er wusste, was er da tut.
Genau das ist ganz wichtig. Der Gutachter hat festgestellt, dass hier eine schwere, komplexe Persönlichkeitsstörung vorliegt. Dass hier also diese ganz ausgeprägten Besonderheiten im Fühlen, Denken und auch Verhalten des Täters zu finden sind. Dass er aber trotzdem einsichts- und steuerungsfähig war. zum Zeitpunkt der Tat. Und das wird im Gutachten eben dann so ausgeführt, dass dem Täter, Zitat, vollkommen bewusst gewesen sei, sich mit seinen Taten konträr zu den Wert- und Normvorstellungen der Gesellschaft zu stellen. Er wusste also, dass das, was er tut, eben von der Gesellschaft abgelehnt wird. Er wusste, dass das strafbar ist und er hat zwar subjektiv empfunden, in seiner persönlichen Empfindung, dass er das Richtige tue, ihm war aber trotzdem klar, dass er das nicht tun darf. Und weil er das verstanden hat, war er einsichtsfähig. Und weil er auch in der Lage dazu gewesen wäre, sich anders zu verhalten und eine solche Tat eben nicht zu begehen, deswegen war er auch steuerungsfähig.
Okay, das heißt, es gibt bestimmte psychologische Risikofaktoren bei diesem Täter und richtig wäre jetzt eigentlich an diesem Punkt eine psychotherapeutische Behandlung gewesen. Das ist aber nicht das, was der Täter dann tut.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt hier. Er hat sich ja für die Bewältigungsstrategie entschieden, die ganzen schlechten Gefühle, die er empfunden hat, die ganzen Schwierigkeiten, die er in seinem ganzen Leben erlebt hat, die alle eben nach außen zu projizieren, indem er eben dann versucht hat, sich darauf zu konzentrieren, dass andere Menschen ja minderwertig seien und vermeintlich schuld an seinen Problemen seien, indem er eben Sündenböcke suchte und diese Ideologie suchte, die so entlastend war. Das war eine Bewältigungsstrategie, die jetzt kurzfristig sich für ihn gut anfühlte, aber die eben diesen Weg geebnet hat für ihn zu der Bereitschaft, diese ganz negativen Gefühle in Form von Aggressionen und dann eben legitimiert durch diese rechtsextreme Ideologie dann in eine Gewalttat auszuagieren. Der andere Weg hätte sein können, dass er irgendwann verstanden hätte, er ist einsam, es geht ihm nicht gut damit, wie sein Leben läuft. Er fühlt sich als Versager, er hat ganz große Probleme mit sich selbst. Und dann hätte er entscheiden können zu sagen, okay, er hat die Wahl, sich Hilfe zu holen. Und diesen Gedanken hat er aber nicht zugelassen. Der hätte sagen können, okay, ich komme nicht klar mit meinen ganzen Problemen. Es wird immer schlimmer von Jahr zu Jahr. Und er hätte sich entscheiden können zu sagen, okay, ich sollte was tun, damit es mir besser geht. Was könnte ich denn tun, damit es mir dauerhaft besser geht? Und wenn er dann eine Psychotherapie aufgesucht hätte, dann hätte er eben diese ganzen Schwierigkeiten bewältigen können. Und im Idealfall hätte er sogar ein Leben aufbauen können, wo er in der Lage gewesen wäre, ein besseres Selbstwertgefühl aufzubauen, sich zufrieden zu fühlen, mit anderen Menschen Erfahrungen zu machen, die positiv sind. Das heißt, sein ganzer Lebensweg hätte ein anderer sein können. Damit hätte er sich geholfen und auch diese destruktive Entwicklung, die er hier genommen hat, hätte möglicherweise dann eben gar nicht stattgefunden. Das wäre der Gedanke von Prävention an dieser Stelle. Wir wissen natürlich nicht, ob das geklappt hätte, aber es wäre eine Option gewesen, die realistisch ist. Er hat sich aber nicht entschieden, diesen konstruktiven Weg zu wählen.
Das bedeutet, ja, es gibt psychologische Risikofaktoren bei diesem Täter, die erklären jetzt aber dieses Attentat nicht allein. Und für das Verständnis dieser Tat ist es deshalb auch wichtig, darüber zu sprechen, wie diese rechtsextreme Ideologie den Täter geprägt hat.
Das ist halt das ganz große Problem. Wenn er jetzt nicht in Internetforen gefunden hätte, in denen er dann auch immer mehr mit dieser Ideologie in Berührung gekommen wäre. Und diese Ideologie ist menschenverachtend und sie legitimiert Gewalt. Vielleicht hätte er dann keine Gewalttat begangen. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass diese Ideologie in Kombination mit seiner Persönlichkeit dann eben sicherlich dazu beigetragen hat, dass er dann den Gedanken überhaupt entwickelt hat, eine Gewalttat zu begehen und dass er auch im Kontext dieser Ideologie nicht nur der Meinung war, dass er das dürfte, sondern sogar den Eindruck gewonnen hat, dass er damit sogar vor anderen positiv dastehen würde. Und das wollte er ja. Er wollte sich ja aufwerten. Er wollte einmal im Leben vor anderen etwas sein sozusagen, dass andere ihn wahrnehmen. Und leider hat er den Eindruck gewonnen durch diese Ideologie, dass er durch eine Gewalttat jetzt sogar positiv wahrgenommen werden könnte im Rahmen dieser Gruppe, in der er sich dort bewegte.
Ja, ich meine, indem er Menschen tötet, das muss man mal ganz klar so sagen, ne?
Ja, das ist eben das Schreckliche daran, dass diese rechtsextreme Ideologie genau dies legitimiert und in seiner Welt das sogar gefördert hat, dass er glaubte, das sei ein Weg, um positiv vor anderen Menschen dazustehen, unglaublicherweise.
Du hast gerade schon gesagt, der Täter vernetzt sich sehr stark in rechtsextremen Online-Foren und identifiziert sich ja eben auch sehr, sehr stark mit dieser rechtsextremen Ideologie, die zwischen guten und bösen Menschen unterscheidet, die damit Gewalt legitimiert und auch verherrlicht. Und der Täter teilt auch in diesen Foren selbst antisemitische, rassistische und sexistische Inhalte. Und er isoliert sich dann im Zuge dieser Radikalisierung immer mehr. Er vernetzt sich immer mehr mit anderen Rechten, er zieht sich immer mehr zurück und er konzentriert eben seinen Hass sehr, sehr stark auf diese Bevölkerungsgruppen, die wir vorhin schon erwähnt haben.
Diese Ideologie war also für einen Menschen mit genau den Problemen, die er hatte, besonders anziehend, weil sie eben auf den ersten Blick sehr erleichternd wirkte, dadurch, dass er eben einen Weg dadurch fand, seine ganzen negativen Gefühle nach außen zu projizieren. Man muss natürlich dazu sagen, dass es rechtsextreme Attentate auch schon in Zeiten gab, als das Internet noch nicht allgemein verfügbar war. Allerdings ist der Faktor Internet in solchen Fällen und auch spezifisch in seinem Fall sicherlich relevant gewesen, denn Online-Foren sind ja eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, die sehr niederschwellig ist. Er war ja so ein Einzelgänger, ein Außenseiter, der möglicherweise im echten Leben es gar nicht persönlich versucht hätte, zum Beispiel in eine rechtsextreme Gruppe einzugehen, aber dadurch, dass eben er online sehr aktiv war, war das ein Rahmen, in dem er dann auch sehr niederschwellig auf entsprechende Inhalte gestoßen ist und auf Menschen, die diese dann verbreitet haben. Und so hat offenbar seine Radikalisierung begonnen. Das bedeutet, über das Internet hat er hier überhaupt Kontakt gefunden zu dieser Ideologie. Und die Vernetzung ist dann ja auch in so einem Kontext sehr einfach, weil die Leute treffen sich dort mit ihren unterschiedlichen Online-Namen und kommunizieren. Aber es ist auch sehr unverbindlich. Manche kommen, andere gehen, aber es gibt eine gewisse Gruppendynamik. Und diese Gruppendynamik, die erleichtert es auch sehr, sich gegenseitig hochzupushen, auch in extremer Kommunikation. Mhm. Zum Beispiel bekommen dann Menschen, die extreme Aussagen tätigen oder extreme Bilder oder Videos posten, dann mehr Zuspruch, mehr Aufmerksamkeit, mehr Reaktionen. Und so können sich eben auch extreme Inhalte immer mehr hochpushen und gleichzeitig entstehen dann auch geschlossene Räume, in denen beispielsweise Menschen, die eine andere Meinung haben und die das kritisieren, dann auch leicht ausgeschlossen werden können, was natürlich dann diese Gruppendynamik verstärkt.
Und es ist ja auch so, dass diese Ideologie eben genau an dieser Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben oft ansetzt. Also völlig ohne jetzt damit den Personen, die diese Ideologie dann am Ende selber auch vertreten, die Verantwortung dafür absprechen zu wollen. Aber das ist ja was, was genau dann in diese Kerbe haut und ein Hassobjekt präsentiert. Eben Gruppen von Menschen, die dann verantwortlich gemacht werden für das eigene Scheitern oder für die eigene Unzufriedenheit.
Ja, und deswegen sieht man halt auch, dass sehr viele gerade Männer, die sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind, offenbar gerade in solchen Gruppen dann auch zusammenfinden und eben dann gemeinschaftlich ihre Frustration dann externalisieren und eben auf diese Sündenböcke projizieren, anstatt sich mit sich auseinanderzusetzen und der Frage, was sie selber ändern könnten, um ihr Leben zu verbessern.
Ja, ich meine, das ist eine der schlechtesten Umgangsformen, die sie dann überhaupt wählen könnten.
Ja, das macht eben diese Foren so gefährlich, weil es so einfach ist, dort hineinzukommen, weil diese Gruppendynamik auch so mitreißend sein kann und sich dann auch sehr schnell so erleichternd und belohnend für die Person anfühlen kann, eben nicht mehr allein zu sein und gleichzeitig verstärkt zu werden in diesen dysfunktionalen Bewältigungsstrategien. Mhm. In diesen Gruppen ist auch ein ganz großes Problem, dass Personen, die Anschläge begangen haben, dort auch glorifiziert werden. Und das sah man auch bei diesem Täter, dass er explizit sich berufen hat auf andere Männer, die rechtsextreme Anschläge begingen oder auch sexistische Gewalttaten begingen und dass er explizit sagte, dass er sich mit denen verbunden fühlte, sich mit denen identifizierte und dass er eben auch in dieser Subkultur so bekannt werden wollte wie diese Männer, die dort eben gefeiert werden. Und das ist das Schreckliche daran.
Ja, wirklich. Mhm. Der Täter geht davon aus, bei seinem Anschlag zu sterben. Wir haben es gerade schon gesagt, er streamt diese Tat dann tatsächlich live und stilisiert sie dabei als Videospiel. Und dabei laufen rassistische, sexistische und antisemitische Songs, Und einer dieser Songs thematisiert einen Anschlag in Toronto, bei dem ein Täter aus sexistischen Motiven 10 Menschen tötete, darunter 8 Frauen.
Als die Tür den Attentäter von Halle daran hindert, die Synagoge zu stürmen, bezeichnet er sich selbst als Versager. Was sehr passend ist im Kontext der Persönlichkeitsstruktur, die auch im Gutachten festgestellt wurde, denn offensichtlich ist die tiefste Emotion, die er eigentlich hat, im Selbsthass und die Abwertung seiner eigenen Person. Und in diesem Moment konnte er es gar nicht unterdrücken, die sogar in diesem Livestream zu verbalisieren. Und bei ihm sieht man eben etwas, was leider bei manchen Gewalttätern zu finden ist, dass sie eben die negativen Gefühle, die sie eigentlich sich selbst gegenüber haben, dann in dieser völlig destruktiven Bewältigungsstrategie nach außen projizieren und in einer Gewalttat dann ausagieren.
Es ist so unfassbar, man muss sich das mal vergegenwärtigen. Er bezeichnet sich in diesem Moment selbst als Versager, weil er es nicht geschafft hat, Dutzende von Menschen zu ermorden. Das finde ich so krass.
Ja, und das zeigt ja, dass er eben diese Ideologie so verinnerlicht hat. Und deswegen ist die Ideologie in seinem Fall auch so entscheidend, denn diese Ideologie hat ihm ja nicht nur die Legitimation dafür gegeben, seine negativen Gefühle nach außen zu richten in Form von Gewalt, sondern sie hat ihm sogar den Eindruck vermittelt, dass er dafür belohnt werden würde. Er würde belohnt werden für das Töten von Menschen im Rahmen dieser rechtsextremen Ideologie. Und deswegen ist es für ihn ein Versagen. Da sieht man eben, wie sehr er wirklich in dieser Ideologie auch drinsteckt.
Der Täter erschießt dann danach eine Passantin, danach fährt er zu einem Dönerimbiss, tötet einen weiteren Menschen und flieht. Die Polizei nimmt den Täter 1,5 Stunden nach dem Beginn des Anschlags fest. Am 21. Dezember 2020 wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Es wird außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Täter zeigt keine Reue, weder bezogen auf die Familien der Menschen, die er getötet hat, noch bezogen auf die jüdischen Gemeindemitglieder, die seinetwegen Todesangst hatten, oder auf die Menschen, die seitdem Angst um ihre Sicherheit haben. Der sogenannte, Zitat, psychisch kranke Einzeltäter, der ist ja eine Erklärung, die bei solchen Fällen häufig aus rechten Kreisen kommt, um eben die Verantwortung rechtsextremer Ideologie herunterzuspielen. Aber ich finde, dieser Fall zeigt wirklich, dass es häufig keine Entweder-Oder-Frage ist, entweder psychische Störung oder Ideologie, sondern dass beide Komponenten leider sehr, sehr destruktiv ineinandergreifen können und Rechtsextremismus tötet.
Dass die Ideologie hier so wichtig ist, sieht man eben daran, dass er offensichtlich etwas gesucht hat, das eben diese Kernmerkmale hat, nämlich Menschen in wertvoll und wertlos aufteilen, die Menschen, die als wertlos degradiert werden, dann zu Sündenböcken erklären und zu legitimieren, eben alle negativen Gefühle auf sie zu projizieren in Form von Gewalt, diese negativen Gefühle auch gegen sie auszuagieren. Und diese Eckpunkte einer Ideologie, die sind genau für solche Menschen wie ihn leider eben sehr, sehr attraktiv, sehr anziehend und sehr belohnend. Und das macht diese Ideologien besonders gefährlich, weil sie genau solche Menschen wie ihn überhaupt dann dazu befähigen können, dann sich dafür zu entscheiden, wirklich so eine Art von Gewalt dann auch auszuagieren und zu glauben, sich dadurch auch noch aufzuwerten. Und so sieht man eben, wie gefährlich dieses Zusammenspiel ist zwischen solchen Persönlichkeiten und solchen Ideologien.
In der nächsten Folge geht es um George Floyd, der 2020 bei einem Polizeieinsatz getötet wurde. Und es geht auch um die Frage nach Rassismus in der Polizei. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht, oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Ich finde, das war ein Thema heute, worüber ich schon häufig nachgedacht habe, aber wo ich sehr, sehr froh bin, dass wir einmal hier im Podcast drüber gesprochen haben. Deshalb danke dir, Lydia, und ich bin gespannt aufs nächste Mal.
Danke dir auch. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.